Und ich darf euch jetzt noch den Text vorlesen, über den Daniel heute predigen wird. Und da steht im ersten Teil der Bibel, da steht, als Laban hörte, dass der Sohn seiner Schwester gekommen war, lief er Jakob entgegen. Er umarmte ihn und nahm ihn zu sich in sein Haus. Eines Tages sagte Laban zu ihm, du sollst nicht umsonst für mich arbeiten. Nur weil du mein Verwandter bist, ja? Was willst du als Lohn haben für deine Arbeit? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere hieß Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Rahel aber war ausnehmend schön. Jakob liebte Rahel. Und so sagte er, gib mir Rahel, deine jüngere Tochter, zur Frau. Ich will dafür 7 Jahre bei dir arbeiten. Laban sagte, na, ich gebe sie dir lieber als irgendeinem Fremden. Und so sollst du 7 Jahre für mich arbeiten und diese Zeit bei mir bleiben. Jakob arbeitete bei Laban 7 Jahre für Rahel. Und weil er sie so sehr liebte, vergangen die Jahre wie Tage. Danach sprach Jakob zu Laban, gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe. Ich will mit ihr Hochzeit halten. Und Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein. Aber am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ans Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Lea war. Da stellte er Laban zur Rede, warum hast du mir das angetan? Ich habe für Rahel gearbeitet. Was hast du mir da angetan? Es ist bei uns nicht Sitte, erwiderte Laban, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche, dann gebe ich dir Rahel noch dazu. Du wirst dann um sie noch einmal 7 Jahre arbeiten. Jakob ging darauf ein und nachdem die Woche vorüber war, gab Laban ihm auch Rahel zur Frau. Das sind Worte, von denen wir glauben, dass sie leben. Und dieses Leben wird uns jetzt Daniel transportieren.
Ich glaube, das ist auch Premiere, dass wir uns als Herzfabrik das erste Mal mit so einer richtig geilen alten Love Story beschäftigen. Ja? Ihr seht es also hier schon, Liebe ist alles. Und das Thema für heute ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte behaupten, Liebe ist nicht genug. Liebe ist nicht genug. Eine ganz alte Geschichte, die Dominik gelesen hat, wo ich glaube, sie ist dennoch brandaktuell und sie passt in unsere Zeit und in unser Leben. Und ich will euch versuchen mit hineinnehmen. Liebe ist nicht genug, ist das Thema. Und ich habe 4 Punkte. Der erste Punkt ist Jakobs Verlangen 6. Der zweite Punkt ist Leas Sehnsucht, Liebe. Der dritte Punkt ist unsere große Enttäuschung. Und der letzte Punkt ist Lösungen. Jakobs Verlangen 6. Jakobs Leben lag in Trümmern und ihr habt das vielleicht schon so ein bisschen erahnt. Manche Leute kennen diese Story aus dem ersten Teil der Bibel. Jakob war abgehauen von zu Hause. Er wurde wie so typisch von Mama verhätschelt und vom Vater abgelehnt. Er hatte keine emotionale Beziehung zu seinem Vater. Und noch dazu kam, er hatte Zoff mit dem Erbe, mit seinem Bruder. Und beide lagen im Clinch miteinander und er hatte Angst, dass ihm wirklich was passiert und er floh ins Ausland zu seinen Verwandten, dieser Jakob. Und sein Onkel stellt ihn dort in seiner Firma an als Hirte. So war das im Orient natürlich üblich. Und dieser Jakob, müsst ihr euch vorstellen, war echt fit. Und so kommt es nach einem Monat, dass sein Onkel sagt, ja, ich sehe, du arbeitest gut. Wie wäre das, wenn ich dich als Juniorchef über alle Hürden dir eine Anstellung gebe. Welche Gehaltsvorstellung hättest du denn? Und Jakob entgegnet so seinem Onkel mannhaft, präzise, ich will deine Tochter. Ich will Rahel und ich bin bereit dafür, 7 Jahre für sie zu arbeiten. Das ist mannhaft stark. Ja? 7 Jahre. Jetzt fragst du dich, wieso denn überhaupt? Muss noch dazu wissen, 7 Jahre war also schon ganz schön hochgegriffen. 7 Jahre als Lohn für dies, als Brautpreis für diese Frau. Eigentlich war damals, das war das Vierfache, was damals üblich war. Nun steht auch im Text, und die Bibel sagt, dass Rahel eine hervorragende Figur hatte, und dass sie sehr hübsch war. Und Jakob war ihr regelrecht verfallen. Und er war so überwältigt von ihr, dass er ihrem Vater quasi diese 7 Jahre als Brautpreis angeboten hat. Und dann heißt es am Text, nur, doch weil er sie so liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. 7 Jahre kamen ihm wie ein paar Tage vor. Wenn man verliebt ist. Vielleicht kennst du das. Wenn man verliebt ist, macht verrückte Sachen. Und dann kommen ihm Jahre wie Tage vor. Und dann waren die 7 Jahre um. Und dann heißt es, jetzt muss ich euch einen Vers aus einer ganz alten Übersetzung zumuten, in diesem Text, da heißt es, gib mir nun meine Frau, sagt er zu seinem Onkel, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Auch damals kannte man schon also so verhüllende so Begriffe für Sex haben. Ja? Wir sagen heute miteinander schlafen, so war es ja die Übersetzung, die Dominik gelesen hat. Das war damals unüblich, in dieser Kultur so unverblümt über Sex zu reden, wie Jakob das gemacht hat. Wenn du jetzt, keine Ahnung, noch keine Braut hast oder stell dir mal vor, du bist irgendwie jung und du hast irgendwie dich verliebt und jetzt gehst du als allererstes zu deinem Schwiegervater, wenn du Mann bist, und sagst so, ey, ich kann es kaum erwarten, mit deiner Tochter zu pennen, willige endlich in die Heirat ein. Ja, ist ja heute schräg, oder? Also das wirst du nicht machen. Ich wünschte, dass du es nicht machen würdest. Also, der Text zeigt uns einen Mann, der von Verliebtheit und von seinem Verlangen nach Sex überwältigt war. Warum empfindet Jakob das so? Sein Leben war leer. Und er war weit weg von zu Hause. Seine Mama war weg, ja. Sein Vater hat ihn nie wirklich geliebt. Und in dieser Leere begegnet ihm die schönste Frau, die er jemals sich erträumen konnte, die er gesehen hat. Und er ist so der Meinung, wenn ich die kriege, dann hat mein Leben endlich einen Sinn. Wenn ich die bekomme, dann bin ich endlich wer und anerkannt. Glücklich. Und Jakobs Verhalten passt total in unsere Zeit. Und jetzt muss ich euch was zumuten, ein Autor, Ernest Becker, der schreibt ein Buch, das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, das ist also nicht nur irgendein Buch. Und er schreibt, dieses Buch heißt in etwas depressiven, unverliebten Titel mit Dynamik des Todes, Überwindung der Todesfurcht, heißt dieses Buch. Und Ernest Becker, er war kein frommer Mann, der mit Kirche was zu tun hat, mit Gott. Er schreibt dieses Buch und hat diese These, dass alles, was wir tun auf dieser Erde, alles Kreativität, alle Anstrengung, alle Leistung, unbewusst dazu dient, dass wir die Todesfurcht überwinden wollen. Dass wir die Angst, dass alles vorbei ist, überwinden wollen. Das macht uns kreativ. Und er schreibt in diesem Buch über die verschiedenen Wege, und jetzt wird es interessant, die Menschen gehen, weil der Glaube für sie heute unzumutbar ist. Also als Kind hast du vielleicht noch an den Weihnachtsmann geglaubt. Jetzt bist du erwachsen und glaubst nicht mehr an den Weihnachtsmann. Und so ist das mit Gott. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht, wenn du heute hier bist. Also als Kind, da habe ich noch eine höhere, jetzt bin ich erwachsen, kein Erwachsener, vernünftiger, aufgeklärter, glaubt noch an den Gott. Und ich beglückwünsche dich, wenn du mit dieser Einstellung heute hier bist, tatsächlich uns als Kirche Gottesdienst Vertrauen entgegenbringst. Lass mich zu dir sprechen und ich verstehe dich sehr gut. Wenn du davon ausgehst, dass es tatsächlich keinen Gott gibt und dass es überholt sei, dass du durch Zufall entstanden bist, um dich fortzupflanzen, irgendwie, und dann zu sterben, dann ist es natürlich schwer, absolut, und ich kann das verstehen, dem Leben irgendwie einen Sinn abzugewinnen. Wenn Gott tot ist, dann hat dein Leben, und dann hast du keine größere Geschichte, hast du keine größere Bestimmung. Und jetzt kommt Ernest Becker, denn er hatte Menschen beobachtet. Er sagt sozusagen, jetzt bekommt in dieser Zeit für diese Menschen der Geliebte oder die Geliebte den Platz, der sonst Gott gehört hat. den früher Gott hatte. Und jetzt zitiere ich ihn. Ernest Becker aus diesem Buch. Der moderne Mensch brauchte die Bestätigung, dass sein Leben im Lauf der Dinge etwas bedeutete. Außerdem musste er immer noch mit etwas Größerem verschmelzen. Ihm vertrauen und ihm dankbar sein können. Das ist eine geile Formulierung. Er braucht, der moderne Mensch, er hat Gott abgeschafft und er brauchte etwas, mit dem er verschmolz, wo er eine Beziehung einging. Aber wenn der Mensch nun keinen Gott mehr hatte, wie konnte er das bewerkstelligen? Die von ihm ersehnte Verschmelzung, diese Beziehung zu was Größerem, suchte er nun im Liebespartner. Dieser wird zum göttlichen Ideal, schreibt Becker. Alle Bedürfnisse konzentrieren sich auf ein einziges Individuum. Kurzum, das Liebesobjekt ist ein Gott. Und dann hat er eine Frage, was wollen wir, wenn wir den Liebespartner zum Gott machen? Wir wollen nichts Geringeres, als erlöst zu werden. Eine ganz tiefe Behauptung. Wir wollen erlöst werden. Genau das tut Jakob und das tun Millionen Menschen von heute. Die Sehnsucht nach Sinn und Bedeutung und Anerkennung wird auf die Beziehung zu dem Geliebten, der Geliebten reduziert. Allein bist du wertlos. Und ich habe eine ganze Seite gestrichen aus meiner Predigt. Ich wollte am Anfang ein bisschen über unsere Kultur reden mit euch. Aber ich mache es in zwei Sätzen. Du kannst Bücher lesen, rauf und runter über unsere Kultur, über unsere Zeit. Was dir deutlich wird, ist diese Erwartungshaltung, dass dir ein Mensch das gibt, was deine Seele braucht, ist in unserer Zeit enorm hoch. Deswegen wird auch das Date, oder wenn man überhaupt von Hochzeit reden darf, wenn man wirklich zusammenkommt, immer weiter rausgeschoben. Deutsche Männer heiraten im Schnitt mit 35. Man schiebt das weg, weil ich warte auf den Perfekten. Ich warte auf den, der mir das gibt, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und deswegen, weil die Erwartung steigt, in unserer Zeit ist die Enttäuschung genauso groß. Du kannst nur enttäuscht sein. Warum? Weil das Problem ist, die geliebte Person wird zu deinem Gott. Und kein Mensch kann dir, ich erzähle am Ende von mir, kann dir diese Leere füllen. Kein Mensch. Und das ist übrigens unser Thema, in dem wir sind, ja? Unsere Reihe. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Wir haben es ganz bewusst so gewählt. Wir haben gesagt, wenn andere Dinge, andere Menschen dir Bedeutung und Glück und Sicherheit geben und nicht der lebendige Gott, dann ist das Götzendienst. Dann machst du Dinge oder Menschen zu deinem Gott. Und sie sind es nicht. Wie die Medien heute, checkt auch Onkel Laban, er war sehr intelligent, dass Jakob alles tun würde für Sex und Erotik. Alles. Und das nutzt er schamlos aus. Die Medien nutzen diese Sehnsucht, diese übersteigerte Sehnsucht heute enorm krass aus. Sex sells. Ich habe nochmal gelesen bei aktuellen Zahlen. Ein Viertel, das musst du dir vorstellen, ein Viertel aller Suchanfragen im Netz betreffen Pornografie. Ein Viertel, 25%. Alles dem, was du suchst im Netz, na du nicht, ist Porno. 15 Millionen an einem Tag verdient alleine dieser ganze Online-Mechanismus mit diesen ganzen Portalen nur daran. 15 Millionen am Tag. Und Laban hat es genauso ausgenutzt wie unsere Medien, jetzt sind natürlich intelligent. Nach 7 Jahren wird eine mega Hochzeit gefeiert. Und am Höhepunkt des Festes bringt der Vater seine Tochter zu Jakob und sie hat sich unter einem kostbaren Schleier versteckt. Jetzt habe ich immer die Geschichte gelesen, wie bescheuert muss der Typ sein? Hat er sich total zugesoffen, dass dann, wenn du aber in die Orientalik reinguckst, war es genau das üblich. Man hat die Braut an diesem Tag voll verschleiert zu dem Bräutigam gegeben. Er hat sie nicht gesehen. Das hat die Erwartung, die Spannung natürlich gesteigert. Er hat sie nicht gesehen. vollkommen unter einem kostbaren Schleier versteckt, natürlich müde und benebelt, wie du. Ich war genauso um früh um vier, war nicht mehr viel mit mir los zur Hochzeitsnacht, ja. Hat er sich zurückgezogen mit ihr und er bekommt das, was er sich gewünscht hatte, seinen Sex. Dann wacht er auf und dann heißt es im Text, am Morgen sah er, dass es gar nicht rein war, sondern leer. Und wutentbrannt stürmt er zu diesem Laban, zu seinem Onkel und sagt, was hast du mir angetan? Und er sagt, ja, sorry, wir leben in einer anderen Kultur, bei uns ist es nicht üblich, die Jüngere zuerst zu verheiraten. Du bekommst Rahel dazu, wenn du nochmal 7 Jahre arbeitest. Und ich denke so, wie dämlich das ist. Ja. Und Jakob stimmt zu. Mach ich. Ist okay. 14 Jahre. Okay. Wieso war der Junge so naiv? Und ich habe mich dann gefragt, Moment, ist das heute anders? Wer süchtig nach Liebe ist und leer, der trifft oft dumme Entscheidungen. Sorry, jetzt komme ich nochmal zu Porno zurück. Weil ich zu viel mit jungen Leuten zu tun habe, mit Männern, auch nicht nur Jungen, die längst verheiratet sind und Kinder haben, die zu mir kommen über die Jahre und sagen, Scheiße! Was mache ich jetzt? Meine Alte duldet es nimmer, weil sie ist mir auf die Schliche gekommen. Die will übrigens keinen Sex mehr mit mir, da hast du ein doppeltes Problem. Weil dann holst du dir noch mehr das woanders, was deine Seele braucht. Ich habe zu viel von dieser Scheiße gesehen. Und da sind auch Frauen drin. Und ich rede jetzt nicht nur zu den Männern. Erotische Liebe ist wie eine Droge. Und wer irgendwie online sexsüchtig war und ist, der weiß das. Du brauchst immer mehr. Und es lässt dir, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht und es lässt dir deinen schweren Alltag vergessen. Und du musst nichts bezahlen für Liebe. Du musst nichts geben. Ist kostenlos. Es kostet dich alles. Und du fühlst dich kurz geliebt. Und du hast kurz den emotionalen Kick. Und du bist kurz anerkannt. Und du bist wer. Und vielleicht ist das ein Punkt für dich heute. Wenn du merkst, das ist eine Last in meinem Leben. Es ist mehr als gut ist. Dass du es bekennst. Wir haben ja ein Gebetsteam am Ende. Dass du es vor einem Mann bekennst, den du vertraust. Und das hilft mir. Eigentlich bin ich ein Sklave meiner Sucht. Ich will raus. Dass du heute Schritt gehst. Aber wir wollen nicht bei Männern stehen bleiben. Es gibt so viele Frauen, die Dunkelziffern von Missbrauch in Ehen. Ist riesengroß. So viele Frauen, die lassen sich von ihren Männern ausnutzen. Und misshandeln und sagen dann so, ja, nur in den, warum machst du das? Nur in den Armen eines Mannes fühle ich mich wirklich geliebt und sicher. Und konnte ich mich selber annehmen. Ältere Männer, ich bin gerade in so einer Geschichte wieder drin, verlassen ihre Frauen wegen eines Mädchens. Man muss es ja so sagen, wegen eines Mädchens. Ein 55-Jähriger, 58-Jähriger, kein 30 Jahre verheiratet, pendelt mit einer 20-Jährigen an. Wir kennen diese ganzen Geschichten. Wir Männer merken, dass wir nicht mehr so viel leistungsfähig sind und wir können den Gedanke vielleicht an Alter und Tod nicht ertragen. Wir brauchen noch mal was, um die Leere zu füllen. Ein junger Mann, ich erinnere mich an vor ein paar Jahren, hat so lange um eine Frau bekämpft, bis sie endlich mit ihm schläft. Und dann verliert er jedes Interesse an ihr und lässt sie fallen. Er hat das Mädchen gebraucht, um sich selber attraktiv zu fühlen. Als eine Trophäe. Wer süchtig nach Liebe ist, wie Jakob, und leer, trifft oft falsche Entscheidungen und dumme Entscheidungen. Und so ging es Jakob. Rahel sollte nicht nur seine Frau werden, sondern sie sollte ihn nach Bäcker erlösen. Sie sollte alles für ihn sein. Und sie wird zu seinem Götzen. Und sein Götzendienst bringt der Familie jahrelang Probleme. Du kannst diese Geschichte weiterlesen, nur Probleme, Probleme über Probleme. Jetzt müssen wir den Fokus mal an den zweiten Punkt gehen. Jetzt haben wir über Männer geredet, ja? Verlangen Sex. Jetzt kommen wir zu den Frauen. Leas Sehnsucht, Liebe. Wie ging es denn Lea dabei? Hier, über die haben wir noch gar nicht nachgedacht. Also stell dir das mal vor, sie war die Älteste und im Text heißt irgendwie, ihre Augen waren trübe. Für die Orientalen waren glänzende Augen etwas, sie stehen für Schönheit. Sie war irgendwie unattraktiv. Und ihr Leben hat sie im Schatten ihrer Schwester verbracht. Sie war die Tochter, die der Vater loshaben wollte. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was das für das Mädel bedeutet hat. Und dann wurde sie zur Frau eines Mannes, der ihre Schwester wollte. Und sie war das Mädchen, das niemand haben wollte. Und die Leere in ihrem Herzen war genauso groß wie bei Jakob. Und sie versucht auf ähnliche Art und Weise ihre Sehnsucht nach Liebe zu stillen. Und sie erwartet jetzt von Jakob, was Jakob von Rahel erwartet hatte. Und man sagt es ja treffend, ich weiß nicht, ob du diesen Satz gelesen hast, Frauen haben Sex mit Männern, um Liebe zu bekommen. Und Männer lieben Frauen, um Sex zu bekommen. Frauen haben Sex mit Männern, um Liebe zu bekommen. Und Männer lieben Frauen, um Sex zu bekommen. Ich glaube, das ist was Wahres dran, weil wir unterschiedlich designt sind von Gott. Leas Hoffnung war die Liebe von Jakob. Und wir erkennen das daran im Text, wie die ihre Söhne nennt. Die bekommt 3 Kinder. Und wie sie sie nennt, zeigt genau das. Sie bekommt den ersten Sohn, der heißt Ruben. Ben ist immer Sohn im Hebräischen. Ben ist immer Sohn. Benny heißt mein Sohn. Ja? Ruben heißt, ja, ein Sohn. Endlich ein Sohn. Und dann heißt es im Text, jetzt wird mein Mann mich lieben. Nächster Sohn, Simeon. Das heißt so viel wie gehört. Gehört. Weil Gott gehört hat, dass mein Mann mich zurückgesetzt hat. Mein Mann hat mich zurückgesetzt. Nächster Sohn, Levi. Das heißt so viel, ich hänge an ihm, mein Herz. Und sie sagt, nun wird er vielleicht doch an mir hängen. Was versucht Lea? Sie hofft, Glück und Selbstwert zu finden, indem sie produktiv ist. Produktiv hieß damals Söhne kriegen. Söhne kriegen. Dann wird mich mein Mann lieben und mich glücklich machen. Stattdessen wuchs mit jedem Kind die Enttäuschung, dass es nicht so war. Und jeden Tag, musst ihr euch vorstellen, musste sie mit ansehen, wie der Mann, dessen Liebe sie so brauchte, in den Armen ihrer Schwester lag. Unsere Enttäuschung. Lea ist enttäuscht. Jakob ist enttäuscht. Und vielleicht bist du auch enttäuscht. Enttäuscht worden. Bist enttäuscht heute. Von Beziehungen vielleicht. Weil das, was du dir versprochen hast, nicht Realität geworden ist. Unser Leben hier unten ist geprägt von Enttäuschung. Und wer das nicht akzeptiert in unserer Zeit, und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Leid, Tod und Enttäuschung und Sterben wie ein Bulldozer unbewusst vor sich hergeschoben wird. Ich habe vorhin mit jemandem darüber gesprochen. Es darf es nicht geben, weil es nicht geben darf. Und je mehr wir unser Ziel verlieren aus den Augen, desto mehr strengen wir uns an. Weil wir unser Ziel vor den Augen verlieren, verdoppeln wir unsere Anstrengung. Wir wollen es nicht wahrhaben. Und wer das nicht akzeptiert, dass unser Leben hier unten von Enttäuschung durchzogen ist, der wird nie weise werden. Er wird nie weise werden. Egal, worauf du deine Hoffnung setzt, das ist doch genauso. Also ich kann das total bestätigen. Es ist doch genauso. Du gehst mit Rahel abends ins Bett. Und früh wachst du mit Lea auf. Das ist doch genau das Leben, oder? Und es, kein anderer hat es so gut auf den Punkt gebracht wie C.S. Lewis. Ich sage euch dann nochmal was zu diesem Buch. Dieses Buch heißt Pardon, ich bin ein Christ. Eine dämliche Beschreibung, heute müssen wir es anders nennen. Es ist schon ein bisschen älter, dieses Buch. Und er schreibt es als Skeptiker, als Oxford-Professor, ich glaube für Literatur. Und er kam zum Glauben. Und er schreibt es in diesem Buch, er schreibt, hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf der Erde, das ihm gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Und dann zählt er Beispiele auf. Das erste Mal verliebt zu sein, weit weg in Urlaub zu fahren, am Anfang eines interessanten Studiums zu stehen, schreibt C.S. Lewis. Und dann, Zitat wieder, Die Sehnsucht, die uns ergreift, wird durch keine Ehe, keine Reise, kein Studium wirklich gestillt. Da war etwas, ich wollte danach greifen und es festhalten, doch immer wieder entkleidet es unseren Händen. Wir haben das Gefühl, dass uns etwas fehlt, schreibt er. Wir haben das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Wer von seinem Partner erhofft, was nur Gott ihm geben kann, praktiziert Götzendienst. Und wird das Leben, sein eigenes und das von seinem Partner zerstören. Niemand, auch nicht der schönste und liebste Mensch auf diesem Planeten, kann deiner Seele, deinem Herzen, deiner innersten Person das geben, was du brauchst, wonach sie sich sehnt. Es gab eine ziemlich enttäuschende Zeit in unserer Ehe, Tabea und mir. Und ich habe es heute früh gesagt, darf ich das sagen? Brauchst also keine Angst haben, ich darf das sagen. Weil ich ja schlecht abschneide, hat sie gesagt, so ungefähr. Ich hab meine Frau mit meiner Erwartung an Sex verletzt und war selber immer wieder enttäuscht über Jahre. Irgendwie hatte ich mir da irgendwie mehr erhofft davon. Also, und öfter. Und besser. Sie musste auf mich eingehen, oder? Warum will sie das nicht? Bin ich wertlos? Und so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich immer wieder ungeliebt und leer gefühlt und nicht anerkannt. Und diese Erwartungshaltung an sie und an Sex hat so eine eisige Stimmung bei uns geführt. Du konntest also auf dem Flur wahrscheinlich Schlittschuh laufen bei uns im Haus. Tabea hat sich immer weiter zurückgezogen. Genau das Gegenteil, was ich eigentlich wollte. Und ich wurde immer noch mehr enttäuscht. Viele Abende endeten im Wegdrehen und im frustrierten Einschlafen. Und da hatte ich meine Methoden. Gedrängelt. Manipuliert. Und schließlich irgendwann ging mir so auf den Senkel, dass ich gesagt habe, irgendwas ist bei dir oder bei uns nicht normal. Wir gehen jetzt zum Sexualtherapeuten. Bei uns war alles normal. Außer ich. Das habe ich aber nicht gleich kapiert. Hätte ich gelernt, richtig in dem Herz von meiner Frau zu lesen, hätte ich gemerkt und verstanden, in welch emotionaler und körperlicher Verfassung sie war und Schwäche sie ist. Und dass sie anders ist als ich. Und dass ich das an einer anderen Stelle sehr wohl genieße, dass sie anders ist als ich. Hätte ich richtig gelernt, in meinem eigenen Herzen zu lesen, hätte ich gemerkt, dass die allgemeine Leere in mir, das tiefe Angenommensein durch Sex, was ich mir hoffe, meine Frau nicht stillen kann. Ich habe meine Frau unbewusst zu einem Gott gemacht, der sie nicht ist. Tabea Rudolph ist kein Gott. Ich muss dich enttäuschen, wenn du es denkst vielleicht. Ja? Keine Ahnung. Sie ist es nicht. Und sie glänzt auch nicht. Lösung. Letzter Punkt. Wie gehen wir jetzt damit um? Mit dieser Misere? Vielleicht erlebst du das ja auch alles anders. Ist irgendwie ziemlich still, keine Ahnung. Ich könnte jetzt über einen Punkt eine Predigt halten. 4 Möglichkeiten zu reagieren. Erstens, der Götze ist schuld. Der blöde Götze ist schuld. Ich brauche ein besseres Objekt. Ich brauche ein geileres Liebesobjekt. Ich muss meinen Partner austauschen. Ich brauche einen liebevolleren Partner. Eine schönere Frau. Und jetzt kann ich es aufs andere, heute sind wir bei Liebe. Jetzt kann es auf ein besseres Auto oder einen besseren Beruf oder auf irgendwie andere Sachen übertragen. Das Problem ist, deine innere Abhängigkeit bleibt. Es gibt eine sehr bekannte Autorin, die genau das schreibt, die hat auch mit Kirche nichts am Hut, die sagt, 70% aller Scheidungen in Deutschland würden nicht gebraucht werden, sind eigentlich unnütz, sind sinnfrei, weil du begegnest in dem nächsten Partner nur dir selber wieder. Und die Zahlen geben dem recht. Die zweiten Ehen scheitern häufiger als die ersten und die dritten häufiger als die zweiten. Zweitens, ich bin schuld. als wenn alle anderen glücklich sind. Und die Medien propagieren uns das heute, ja. Nur ich nicht, weil die nur die schönen Bildchen und die geilen Frauen und alles wird schön, ja, aufgepauscht. Dann muss es doch an mir liegen. Mit mir stimmt was nicht. Und Selbstvorwürfe, Depression. Dritte Möglichkeit, die ganze Welt ist schuld. Jetzt musst du mal einen Kaffee gehen oder irgendwo, wo ein bisschen Frauentratsch ist oder so. Ja, dann wirst du merken, wenn dir die Gespräche, dann lass zwei, drei Frauen an einem Tisch sitzen, du wirst irgendwann mitkriegen, die regen sich über ihre Männer auf oder sie regen sich über alle Männer auf. Alle Männer wollen nur das eine. Ja, super. Das andere Geschlecht wird irgendwie verflucht, dann kann man es umgekehrt genauso machen. Ja, die ganze Welt ist schuld. Das Herz wird noch härter und deine Enttäuschung wird noch größer und deine innere Leere wird auch noch größer. Ist keine Lösung. Ja, was dann? Und das ist mein vierter Punkt. Ganz simpel habe ich es formuliert. Gott, diesen lebendigen Gott zum Mittelpunkt deines Lebens deklarieren. Genau das tat Lea. Jetzt kommen wir zurück zu ihr. Sie hätte allen Grund zu Punkt 2 gehabt, im Selbstmitleid zu zerfließen oder sich im Hass auf Männer zu definieren. Und als Judah, ihr vierter Sohn, geboren wird, sagt sie etwas ganz Einfaches und Tiefes. Sie sagt, jetzt will ich dem Herrn danken. Und für das Wort Herrn steht hier ein Begriff für Gott, für den nahen Gott, der für mich da ist, der sich für mich verwendet. Jetzt will ich dem Herrn danken. Sie erwähnt weder ihren Mann noch ihr Kind. Es scheint, als sei ihr Lebensmittelpunkt nicht mehr die Liebe ihres Mannes oder ihrer Kinder. Sie wendet sich im Vertrauen tatsächlich an Gott, dass er ihre Leere füllt. Das Vertrauen, wer Gott für sie ist, wird für sie zu einem Anker. Aber nicht nur Lea tut was, sondern Gott tut auch was für Lea. Und ich weiß es nicht, das steht nicht im Text. Vielleicht hat sie es geahnt, diese kleine Lea. Der Autor des Buches, der wusste es jedenfalls, ein paar Seiten weiter hinten steht, dass von Juda, ihrem Sohn, der wahre König, der Messias, der diese kaputte Welt und diese kaputten Beziehungen für immer heilen wird, abstammen wird, dass er von ihrem Sohn her kommen würde. Und ich finde das faszinierend. Die Frau, die keiner haben will, wird zur Uroma von Jesus. Der Erlöser kommt nicht durch die schöne Rahel, sondern durch die verachtete Lea. Bevorzugt Gott Verlierer. Nein, aber Gott wählt Lea. Er sah, dass diese Frau von niemand geliebt wurde. Und Gott schenkte dieser Frau seine Liebe auf eine ganz besondere, tiefe Weise. Und deswegen schätze ich auch Leute, die leiden. Und die enttäuscht sind und diese Enttäuschung auch sagen. Das ist oftmals der Anker, wo Gott ansetzt. Und Gott möchte dir sagen, auch heute, wie es Lea damals auch gesagt hat, in Anführungsstrichen, ich möchte jetzt dein wahrer Bräutigam sein. Ich möchte der Ehemann, der Alleinstehende sein. Die Bibel ist voll davon, dass Gott sich als Ehemann bezeichnet. So nahe will er dir sein. Der Ehemann, der Alleinstehende, und ich möchte der Vater der Weisen sein. Und genau das ist die Lösung. Jetzt komme ich auf die Zielgeraden. Wenn wir unseren Götzen rausschmeißen wollen, zu denen, die ihren Traumpartner nicht finden können, sagt Gott, bei mir werden deine Sehnsüchte wirklich gestillt. Ich bin für dich da, wenn du dich mir zuwendest. Ich liebe dich so sehr. Und auch für die wie mich, die wir verheiratet sind oder in einer Beziehung sind, ist das wichtig. Gerade damals, als ich meine Frau benutzte, um durch sie jemand zu sein, habe ich eins tiefer verstanden. Das klingt jetzt so einfach, aber es war schwer für mich, dass ich ohne die tägliche Verbindung zu einem Gott, der mich erlöst, mit dem ich verschmelzen muss, irgendwie in einer Beziehung sein muss. Denn dazu bin ich geschaffen, dass ich ohne diese tägliche Verbindung zum Gott, dass unsere Ehe in der Gefahr steht, zu zerbrechen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir es, die Güte unserer Ehe, daran messen können, ob ich tatsächlich eine Beziehung zu Gott habe und sie pflege. Es ist ein Gradmesser geworden. Wie lebendig, wie herzlich ist das Fundament der Liebe, die ich von Gott her habe und beziehe. Das ist ein Gradmesser für die Erwartungshaltung, für die Güte in unserer Ehe. Für mich hieß es interessanterweise nicht, ich muss Sex weniger lieben und ich muss meine Frau irgendwie weniger lieben. Ich darf das wollen. Das ist okay, das ist gut, das hat nämlich Gott geschaffen. Und ich will Sex niemals kleinreden heute. Also ich muss Tabea nicht weniger lieben, aber ich will die Beziehung zu Gott vertiefen und ich muss ihn mehr lieben. Ich muss ihn mehr lieben. Ich muss mir seiner Liebe so dermaßen bewusst sein, dass es sich auf meine Erwartungen auf Tabea auswirkt. So tief muss die Liebe sein, dass es sich auf meine Erwartungshaltung zu meiner Frau, dass es einen Unterschied macht. Das heißt, wenn du diesen Götzen, wenn es so ist bei dir, dein Partner, dein Traumprinz, deine Traumprinzessin mehr ist, dass Sex für dich mehr ist, wenn du das überwinden willst, weil es dich so versklavt, dann musst du auf den Nachkommen von Lea schauen. Auf Jesus. Damit wir von unseren falschen Göttern befreit werden. Ich möchte enden mit zwei konkreten Punkten, wie du das machen kannst. Dein nächster Schritt ist immer das letzte Hemd der Predigt. Den ersten Punkt habe ich genannt, Sehnsucht. Ich zitiere nochmal aus diesem Buch einen kleinen Satz. C.S. Lewis schreibt, wenn du in dir eine Sehnsucht entdeckst, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du für eine andere Welt geschaffen bist. Wenn du in dir eine Sehnsucht entdeckst, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du für eine andere Welt geschaffen wurdest. Meine Frage an dich ist, welche Sehnsucht ist es, die durch nichts und niemand gestillt werden kann in deinem Leben? Und was sagt das über dich? Und ich möchte dich ganz praktisch einladen, wenn du skeptisch bist, auch wenn das irgendwas mit dir macht, wenn du merkst, das spricht mich an, dass du dich auf die Reise machst, dass du dir das Buch lege ich draußen auf die Bar neben zwei anderen guten Büchern, dass du draufklickst, dass du auf Amazon gehst und dass du dir dieses Buch kaufst und es liest, vielleicht in deinem Urlaub. Das ist ein ganz praktischer Schritt. Und wie dieser C.S. Lewis als Skeptiker Gott als Realität seines Lebens erkennt und dann solche Sätze schreibt, so wünschen wir dir das. Das ist ein ganz praktisches Ding. Zweitens, Leidenschaft. Um unsere Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der veränderten Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Ganz tiefer Satz. Um dem Leben eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der veränderten Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Was müsste geschehen? Dass Jesus tatsächlich Erlöser wird und zu deiner Leidenschaft wird. Nicht nur jemand, für den du arbeitest, dass du nebenbei eine Rolle spielt. Zu deiner Leidenschaft. Welche Schritte willst du nächste Woche gehen? Was bedeutet das? Nimm dir was vor.